Die Sommerferien sind schon voll im Gang, in Rheinland-Pfalz jedenfalls, oder sie sind in Sichtweite hier in Baden-Württemberg. Reisezeit. Ja, und auch wir wollen uns wieder auf die Reise machen hier in Impuls und sprechen deshalb in den kommenden Wochen immer wieder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Forschungsreisen. Zum Beispiel zu einem aktiven Vulkan oder in die Steppe von Kasachstan oder nach Tansania zu einer Hyänenpopulation. Wie sieht der Alltag auf solchen Reisen aus? Wollen wir wissen, welche Forschungsfragen sollen dabei geklärt werden und was sind die besonderen Herausforderungen und Highlights solcher Reisen? Also, das fragen wir in den kommenden Wochen immer wieder.
SWR Kultur Impuls Forschungsreise.
Heute zum Auftakt unserer Reihe gibt es da eine willkommene Abkühlung, gerade bei der aktuellen Hitze, vielleicht sogar etwas zu viel des Guten, denn heute verschlägt es uns in die Antarktis, wo Temperaturen von um die minus 20 Grad herrschen. Und dorthin hat die Konstanzer Biogeochemikerin Dr. Elisa Merz eine Forschungsreise unternommen, und zwar als Forschungstaucherin. Darüber wollen wir sprechen. Frau Merz, grüße Sie.
Hallo.
Ich habe gelesen, schon die Anreise, der Flug in die Antarktis war wohl recht abenteuerlich. Keine Economy Class, Business gleich gar nicht, sondern Transportraumklasse. Wie war das?
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr anders. Also man fliegt dort mit diesen Militärmaschinen in der Regel hin. Und die Sitze sind teilweise vorhanden, teilweise auch nicht. Man sitzt in unterschiedlichen Netzen quasi drin. Ich kam mir ein bisschen vor wie James Bond, der gleich mit dem Fallschirm hinten rausspringt. Okay. Genau, also es ist sehr, sehr laut. Es wird auch sehr, sehr kalt da drin, weil natürlich wird die Temperatur irgendwie hochgeheizt. Aber also wenn man da dann durch die Lüfte fliegt, ist es dann doch schon sehr, sehr frisch.
Okay, und es geht ja auch ein paar Stunden der Flug.
Ja, also bis 8 Stunden, 6 Stunden, je nachdem, welche Maschine das ist und wie schnell die fliegen können.
Wenn es da schon recht kühl ist, das ist ja eine ganz gute Vorbereitung auf die Antarktis. Da herrschen dann Temperaturen um die minus 20 Grad. Sie sind zum Tauchen dorthin geflogen. Freut man sich da aufs Wasser? Das ist im Vergleich zur Außentemperatur ja fast schon kuschelig warm. 4 Grad habe ich gelesen.
Genau, also im Süßwasser sind es 4 Grad. Im Meer kann das schon auch kälter werden, also bis zu 2, teilweise auch bis 0 Grad runter. Und das ist dann schon frisch. Also man spürt diese Unterschiede auch. Wir haben meistens auf McMurdo, also an der Station im McMurdo Sound, also im Meer, unseren Checkout-Tauchgang. Das heißt, wir probieren all unsere Geräte nochmal aus und auch das Setup, was wir dann nutzen werden, einfach, weil es einfacher ist, auf Station mit anderen Tauchern und dem richtigen Equipment und den ganzen Werkzeugen, die wir dann da noch vor Ort haben, Sachen nochmal zu reparieren oder auszutauschen, bevor es dann für uns ins Feld geht.
Also diese Test-Tauchgänge, das war dann an der McMurdo-Station, das ist die große Station der Amerikaner, getaucht, oder Ihre Forschungstauchgänge, die haben Sie dann aber in einem See unternommen, der knapp 90 Kilometer, wenn ich es recht weiß, von McMurdo entfernt ist. Lake Frixel?
Genau, Lake Frixel.
Okay.
Das ist im McMurdo Dry Valley. Und das ist einer der ersten Seen, also es ist eine Kette aus Seen. Das war früher mal ein großer See, der jetzt durch mehrere Gletscher getrennt wird. Und Lake Frixel ist der erste See, der da in dieser Kette ist. Und das Besondere an dem See ist, dass es 4 bis 5 Meter Eisschicht obendrauf, also ganzjährig, das Eis schmilzt da nicht. An den Rändern schmilzt das Eis auf. Aber ansonsten ist diese Eisdecke immer da. Und das bedeutet, dass Wind und Wellen zum Beispiel die Wassersäule nicht mixen. Also wir haben dort ein System, was sehr, sehr abgeschottet ist und eben auch durch diese Umwelteinflüsse eigentlich eher unberührt ist.
Okay, das heißt, habe ich auch gelesen, es herrschen in diesem See besondere Bedingungen, was den Sauerstoffgehalt angeht.
Genau, das ist auch, warum mich das interessiert. Also wir haben dort sogenannte mikrobielle Matten. Und mikrobielle Matten, das kann man sich vorstellen wie eine Lasagne aus unterschiedlichen Mikroorganismen, die da leben. Die bilden wirklich solche Schichten, also wie so Baumringe. Und die Schichten sind aufgrund dessen, welche Redoxbedingungen wir haben, also welche chemischen Verbindungen da zur Verfügung stehen und ob Licht ankommt. Also ganz oben sind die Organismen, also die Mikroalgen, die Photosynthese machen, und dann weiter runter kommen andere Bakterien.
Warum ist das wichtig oder warum ist diese Frage so interessant und welche speziellen Fragen wollen Sie mit diesen Mikroorganismen da erforschen?
Also ich forsche, oder auch die Arbeitsgruppe, in der ich hier arbeite, arbeitet an Diatomeen oder auch Kieselalgen genannt. Mhm. Das sind einzellige Algen, also Eukaryonten, und die sind allgemein sehr, sehr wichtig, weil jeder 5. Atemzug, den wir Menschen machen, der wurde von denen produziert. Also Die sind ganz, ganz wichtig, was die Photosynthese angeht und auch die globale Sauerstoffproduktion.
Okay, was lässt sich da an diesen Kieselalgen in diesem See zeigen?
Genau, und das ist, was ich mir angucke, ist eben, was machen die, wenn die keine Photosynthese machen können? Also was machen die in dieser polaren Nacht? Also in der Antarktis ist es natürlich auch so, dass wir über den Winter, also den antarktischen Winter, das ist während unseres Sommers ist, gar kein Licht auf die Antarktis trifft. Und da müssen diese photosynthetisch aktiven Organismen eben auch überleben können. Und das ist was, was ich mir zum Beispiel angucke. Hm? Also welche alternativen Stoffwechselwege haben diese oder können diese Organismen durchführen, um diese lange Zeit zu überbrücken im Dunkeln.
Schauen wir uns nochmal praktisch an, wie dann das Tauchen funktioniert. Sie haben schon gesagt, Also es gibt diese Testtauchgänge direkt an der McMurdo-Station, um die Ausrüstung zu testen. Was braucht man da alles? Was muss man da anziehen oder was hat man da alles dabei?
Also wir haben einen Trockentauchanzug an, weil sonst würde das sehr, sehr kalt werden. Es gibt auch Nassanzüge, also wo die Haut nass wird. Bei uns werden ausschließlich der Kopf und die Hände nass. Manche Leute haben aber auch Trockenhandschuhe. Also dann werden nicht mal die Hände nass, der Kopf wird allerdings immer nass. Man hat dann eine sehr enge Manschette am Hals an und dadurch bleibt der Körper in der Regel trocken, es sei denn, es ist ein Loch drin. Ja. Das gibt es natürlich auch. Wir haben einen großen Tauchhelm auf und können mit der Oberfläche sprechen. Also wir werden nicht wie beim normalen Tauchen oder beim Gerätetauchen, was man hat, dass man die Flasche und alles selber mitträgt. Wir haben eine kleine Flasche auf dem Rücken, das ist unsere Bailout-Bottle oder quasi Notfallflasche. Und die normale Luftzufuhr wird von oben gesteuert.
Das heißt, es ist mit einem Schlauch verbunden mit jemand, der da draußen am Ufer steht und sozusagen eine Leine zu Ihnen runter hat.
Genau, und oben sitzt jemand, der hat die ganzen Apparaturen quasi und kann gucken, wie viel Luft der Taucher noch hat und kann dann oben auch die Flaschen wechseln. Und das Schöne ist, dass wir mit der Oberfläche quasi kommunizieren können. Und das ist super praktisch, gerade wenn man Proben nimmt. Da kann ich gut beschreiben, sagen, okay, ich bin jetzt hier und hier auf der und der Tiefe. So und so sieht es hier aus. Also wir haben hier ganz viel braune Pigmente und das sind wahrscheinlich eben meine Kieselalgen, mit denen ich arbeite. Und dann haben wir auch oft, wenn wir die Probenröhrchen haben, die sind dann beschriftet. Und dann kann ich sagen, okay, Probe Z kommt von da und da und Probe Y wurde aus der und der Tiefe genommen. Ja. Und das ist natürlich super einfach, weil ich mir das als Taucher nicht merken muss, sondern oben kann jemand mitschreiben.
Okay. Ich frage mich gerade, was jetzt hier bei diesem Tauchvorgang, also jemand ist oben am Ufer und jemand ist unten im Wasser, was da der unangenehmere Job ist. Ich vermute, oben ist es ja auch nicht so richtig kuschelig, wenn man da steht, in antarktischen Winden oder in Temperaturen, oder ist es doch im Wasser schlimmer?
Nee, also die schlechteste Position hat tatsächlich die Person, die die Leinen führt. Also Es gibt immer jemanden, der direkt am Tauchloch, also wir schmelzen ein Loch ins Eis, durch das wir tauchen, am Tauchloch steht und der die Leine aufnimmt oder abgibt, je nachdem, wo der Taucher, ob der zurückkommt oder eben wegschwimmt. Da wird es sehr, sehr kalt. Und das ist auch der limitierende Faktor. Okay. Also in diesen Winden und in der Antarktis ist immer Wind, also es ist nie windstill. Da wird es dann einem doch am kältesten. Also die anderen dürfen in der Hütte drin stehen oder in dem Zelt, was aufgebaut ist, und die sind auch windgeschützt. Aber die Person am Loch, die hat wirklich den Knochenjob.
Was heißt limitierender Faktor? Also wie lange geht dann so ein Einsatz?
Wir haben meistens so 45 Minuten als eine maximale Zeit, weil wir sind nicht so tief unterwegs. Also beim Tauchen ist es immer, der limitierende Faktor ist die Zeit aufgrund der Tiefe, weil man sonst anfängt, diesen Stickstoff irgendwo einzureichern. Und wir sind da maximal auf 10 Metern unterwegs und das gibt uns dann irgendwo auch unsere maximale Tauchzeit vor.
Okay.
Und dann natürlich die Kälte, und das ist praktisch durch das Tauchertelefon, wo man eben oder kommunizieren kann, kann man auch sagen, wir brechen jetzt hier ab, weil hier oben ist allen kalt, der Wind hat gedreht. Du kommst jetzt raus, und das dann auch einfach zu kommunizieren.
Also eine sehr spezielle Art oder eine sehr spezielle Umgebung, um zu tauchen. Ja. Wie sind Sie darauf gekommen?
Ich habe damals in Rostock angefangen zu studieren und à la Jacques Cousteau dachte ich natürlich, alle Meeresbiologen müssen tauchen können, und habe dann dort meine Forschungstaucherausbildung gemacht im dritten Semester im Bachelor und habe dann die Ausbildung gemacht und dann eigentlich nicht mehr viel damit, weil um diesen Forschungstaucherstatus aktiv zu halten, muss man eben Forschungstauchertauchgänge machen. Ja, und dann, wie es der Zufall so wollte, wurde ein Hiwi, also ein Hilfswissenschaftler, gesucht, der seine Masterarbeit über den Stickstoffkreislauf in der Antarktis machen möchte. Und ja, und die suchten einen Forschungstaucher, und ich hatte mich dann da gemeldet, weil ich auch Spanisch spreche, und das ist eine deutsch-argentinische Station, und dann durfte ich da mitfahren. Das war richtig klasse. Ja. Also 3 Monate war ich dann für meine Masterarbeit in der Antarktis unterwegs und dachte mir, oh Gott, das war's richtig wert. Und da war dann irgendwie auch das, genau, also ich glaube, man liebt die Antarktis oder man mag es nicht so gerne, aber ich wusste auf jeden Fall, ich möchte dahin zurückkommen.
Was würden Sie sagen, ist das Tollste am Forschungstauchen oder generell auf dieser antarktischen Reise mit den Tauchgängen, und worauf könnten Sie gut verzichten?
Eins der großartigsten Dinge als Mikrobiologin oder an den Mikroorganismen interessiert ist, im Lake Frixel gibt es keine größeren Tiere, also wir haben keine Fische und auch keine Würmer. Es gibt ein paar Nematoden oder Bärtierchen, aber das sind wirklich sehr, sehr kleine Organismen. Und man ist da in einer Welt der Mikroorganismen. Also alles, was man sieht, ist Mikroorganismen. Es gibt keine großen Pflanzen oder größere Algen Und das ist schon beeindruckend zu sehen, einfach in einer Welt zu sein, wo Chemie, Physik und die Mikrobiologie so ein bisschen zusammenarbeiten. Das ist eigentlich ein Riesenfaktor da drin.
Sie sind da wie Gulliver in dieser Reihe.
Ja, tatsächlich, das passt ganz gut, genau. Und was ich gut verzichten kann, das ist, wenn man so viel eingepackt ist, weil wir natürlich ganz viele Schichten anhaben unter unserem Trockenanzug, ist es auf Toilette zu gehen ein bisschen schwierig. Ja, okay. Und das ist dann immer, wenn man dann mehrere Stunden draußen steht, ist der Toilettengang ein bisschen anstrengend. Das ist dann, wo man denkt, ach, schade.
Kann man sich gut vorstellen. Gibt es Pläne für weitere Tauchreisen in die Antarktis?
Ja, hoffentlich dieses Jahr nochmal.
Dr. Nelisa Merz von der Uni Konstanz. Auf einer Antarktis-Expedition hat sie als Taucherin die sauerstoffarmen Bedingungen im Lake Frixel erforscht, bei minus 20 Grad Außentemperatur und 4 Grad Wassertemperatur. Das war der Auftakt zu unserer Sommerreihe über Forschungsreisen. Frau Merz, danke Ihnen sehr.
Danke Ihnen.